Uns heute ein Bild mitgebracht. Ihr dürft mir gerne sagen, was ihr auf diesem Bild seht. Ist eigentlich ganz einfach. Bitte? Eine Katze. Richtig. Also wenn man so auf den ersten Blick betrachtet, ist das eine Katze. Aber wenn man das so betrachtet, wie das Bild wirklich ist, dann merkt man, es ist immer noch eine Katze, aber besteht aus 100 anderen Katzen. Ja, sehr, sehr viele kleine Bilder. Diese Kunst nennt man, wenn ich mich da nicht irre, so Mosaikfoto oder Mosaikbilder. Das heißt, man macht aus sehr, sehr vielen kleinen Bilderchen ein Bild. Und man sieht dann in ganzer Fülle die ganze Perspektive. Das gleiche ist hier. Wir sehen hier Mona Lisa, also so quasi das Foto. Und wenn wir es umschalten, sehen wir 1000 kleine Bilder, aus denen das gemacht wurde. Ist sehr, sehr interessant, dass man ein Bild so gestalten kann. Ja. Gestern war Weihnachten. Ja, da sehen wir nicht mehr Max, sondern ist ein anderes Kind. Ich habe kein Foto von Max gehabt. Gestern war Weihnachten und wir haben Jesus aus der Perspektive eines Helden betrachtet. Und das war herrlich. Das war herrlich zu sehen, dass Jesus der Held ist. Und ich hoffe, er ist auch in eurem Herzen ein Held. Aber ich glaube, es gibt an Weihnachten sehr, sehr viele Perspektiven, wie wir Jesus betrachten können. Und heute möchte ich uns einfach zeigen, dass wir als Christen eine viel, viel größere Freude und Perspektive haben können, wenn wir das auch so sehen. Dass wir Jesus nicht nur als ein kleines Baby am Weihnachten betrachten, sondern als einen ganz anderen oder viel, viel mehr, sage ich jetzt mal. Dazu schlagen wir zusammen den Kolosserbrief auf. Ich hoffe, ihr habt die Bibel mitgehabt. Wenn nicht, werde ich das da oben zeigen. Vier Aussagen werden uns heute begleiten oder vier Aussagen von Jesus wollen wir uns anschauen. Und wir fangen so an. Jesus Christus ist, und wir werden immer wieder ein bisschen den Satz vervollständigen oder ihn neu machen. Kolosser 1, Vers 15. Dort steht: Welcher ist das Ebenbild, also es wird von Jesus gesprochen, des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von allen Kreaturen? Jesus zu sehen bedeutet, den Vater zu sehen. Der sichtbare Jesus ist das genaue Abbild des unsichtbaren Gottes. Und er ist der Erstgeborene der Schöpfung. Das heißt nicht, dass Jesus ein Teil der Schöpfung war. Genau genommen war das eine Redewendung, die jeder Hebräer verstehen würde. Sie spielt auf die Autorität und Herrschaft und Macht des Erstgeborenen. Der Erstgeborene der Familie hatte das Sagen und er hatte auch das Erbe. Er war der Wichtigste quasi, so rechtlich gesehen. Jesus hat die Macht. Jesus hat die Macht. Er ist der Herrscher über die ganze Schöpfung. Das ist gemeint, wenn man über ihn sagt, der ist der Erstgeborene der Schöpfung. Der nächste Vers, Vers 16, sagt uns auch, warum das Ganze so ist. Dort steht, denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also wenn du irgendwie denkst, ich weiß nicht, hier ist nicht alles aufgeführt, was Jesus gemacht hat, dann steht am Ende nochmal, alles ist durch ihn geschaffen. Wörtlich, er existierte vor allem. Und alles besteht durch ihn. Er hält alle Dinge zusammen. Das müssen wir am Weihnachten verstehen. Jesus' Existenz begann nicht im Stall als kleines Baby in Bethlehem. Er existierte seit Ewigkeit her beim Vater. Er existierte bereits bevor es Zeit gab. Er ist der Schöpfer und er hat das Erstaunlichste vollbracht, was es gibt. Die größte Reise auf sich genommen und kam als Gott auf diese Welt und wurde Mensch. Er verließ die Ewigkeit und kam in die Zeit. Er legte alle Herrlichkeit, Vorrechte, seinen Rang ab. Der Schöpfer unterstellte sich willig seiner Schöpfung. Er wurde nicht in einem Palast, sondern in einem Stall geboren. Er wuchs nicht im Königssaal und unter Dienern auf, sondern in einer armen Familie eines Zimmermanns, in einer kleinen Hütte. Denken wir nur daran, der Schöpfer opfert sich selbst und stirbt für seine Schöpfung. Wow. Charles Wesley hatte recht, als er in seinem Lied schrieb, wunderbare Liebe, wie kann es sein, dass du, mein Gott, für mich starbst? Wie kann es sein? Allein der Gedanke ist überwältigend. Eine solche gewaltige, herrliche Gnade ist uns am Weihnachten widerfahren. Was für ein Retter. Das ist unser Jesus. Und wenn das gesamte Universum durch die Macht seines Wortes zusammenhält, dann kann auch dein kleines Leben halten. Dann kann auch deine kleinen Problemchen halten. Mit deiner Gesundheit vielleicht. Vielleicht mit deiner Arbeit. Vielleicht mit deinem jetzigen Zustand. Er kann alles in seinen Händen halten, weil er das Universum hält. Und er kann auch verhindern, dass dein kleines Leben, was ihm so kostbar wichtig ist, auseinanderfällt. Und das bringt uns zum zweiten Brief im Kolosser, und zwar, dass Jesus über allen anderen steht. Das lesen wir in Kolosser 1,18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er, welcher ist der Anfang und der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Also wieder mal, wenn du sagst, ich bin mir da nicht sicher, hier ist nicht alles genannt, in allen Dingen. Er ist das Haupt der ganzen Schöpfung und insbesondere seiner Gemeinde, also uns, seinen Kindern. Damit er der Erste sei, damit er der Oberste sei, damit er den Vorrang habe. Und hier heißt es, dass er der Erstgeborene von den Toten. Wir haben vorhin in Vers 15 gelesen, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und hier lesen wir, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Vers 15 spricht von seiner Würde und Autorität. Und Vers 18 spricht von seiner Auferstehung. Rein sachlich betrachtet, wirklich rein sachlich, war Jesus nicht der Erste. War Jesus nicht der Erste, der von den Toten auferweckt wurde? Wen kennen wir aus der Bibel, der auferweckt wurde? Oder wer wurde, wer hat wen auferweckt? Komm, der Bibelschüler sitzt hier. Erzähl. Lazarus. Zum Beispiel, Jesus hat Lazarus auferweckt. Altes Testament, bitte. Jetzt höre ich wenige Stimmen. Bitte? Die Frage, wer wurde im Alten Testament auferweckt von den Toten? Der Sohn einer Witwe, genau. Also zum Beispiel Elia weckte den Sohn auf, also Witwe von Zapan. Dann gab es Elisa, er hat auch auferweckt. Da gab es sogar, als Elisa begraben wurde, haben Männer, Soldaten einen Mann getragen, der gestorben ist. Und dann plötzlich haben sie Feinde gesehen und haben den Mann in Grab geworfen. Und da war Elisa drin in diesem Grab. Und er berührte das Grab und wachte auf. Elisa musste nicht mal was sagen. Lesen wir in 2. Könige 13. Und Jesus weckte Tote auf. Also rein sachlich war er nicht der Erste, der von den Toten auferweckt wurde. Aber alle diese Menschen starben irgendwann. Lazarus, er wurde auferweckt, aber lebte er ewig danach? Nein. Er ist irgendwann wieder gestorben. Aber er war der Einzige, der die Kraft hatte, wieder aufzustehen. Irgendwann die Kraft hatte, und wir lesen in Johannes 10,18, habe ich das drin? 10,18, niemand, sagt Jesus, niemand nimmt, in Klammern, das habe ich dazu getan, steht nicht in der Bibel, mein Leben, aber davon spricht er. Es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Ich habe Macht, es zu lassen, ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Wusstet ihr, dass Jesus niemals sterben würde, wenn er es nicht wollen würde? Er würde ewig auf Erden leben. Er würde nicht sterben, weil er die Macht über Leben hat, weil er das Leben ist. Aber er sagt, niemand nimmt es von mir. Nicht der Tod, nicht die Sünde, sondern ich lasse es von mir. Er ist der Einzige, der von den Toten auferstand und als Sohn Gottes und Herr über alle stand und wurde. Darum ist der Erstgeborene von den Toten. Aber wir wissen, aber wissen Sie, dass Jesus der Erstgeborene ist, weist darauf hin, dass er auch Zweit- und Drittgeborene haben wird oder es geben wird. Das bist vielleicht irgendwann du, das bin vielleicht irgendwann ich. Wir werden irgendwann, oder ich sage jetzt mal, ich werde irgendwann von Toten auferstehen, wenn ich sterbe, noch von der Zeit, bevor Jesus kommt. Es findet erstmal eine geistliche Auferstehung statt. Durch unsere Sünden sind wir tot von Gott. Unser Geist ist von Gott getrennt. Doch wer auf Jesus Christus vertraut, dessen Geist wird neu geboren und erlebt sozusagen eine Auferstehung. Und das wünsche ich jedem hier. Jesus bekam bei seiner Auferstehung einen neuen Körper. Es wird gesagt, er isst Fisch und isst Honig und geht durch die Räume mit diesem Körper und nimmt das Essen auch mit sich. Das ist der neue Körper. Ich freue mich auf diesen Körper, denn dieser Körper macht mir ab und zu Schwierigkeiten. Er kränkelt, er tut weh. Das ist nicht so gut, ich huste ein bisschen, Nase läuft. Das wird irgendwann niemals geben. Im Römerbrief wird Jesus der Erstgeborene von vielen Brüdern genannt. Ich habe oft überlegt, was der Teufel so gedacht hat, als Jesus auf die Welt kam und was in ihm so alles vorging. Also der Teufel rein die Bibel, anhand rein der Bibel, ist ein sehr, sehr weiser, sozusagen weises Wesen, also sehr kluges, sage ich jetzt mal so lieber. Aber er wusste trotzdem manche Dinge nicht, sonst würde er manche Schritte gar nicht wagen zu tun. Ich glaube, dass der Teufel es gar nicht geahnt hat, dass Jesus auferstehen wird. Er versuchte die Menschenmenge gegen Jesus aufzubringen, damit sie ihn packen würden, umbringen würden. Und warum? In der Bibel steht, weil Jesus umherzog und gute Dinge tat. Das war halt Jesus. Dafür ist er auf die Welt gekommen. In 1. Johannes 3, 8 wird gesagt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke in Mehrzahl des Teufels zerstöre, vernichte. In seinem irdischen Leben heilte Jesus viele Kranke, wohin er auch kam, wo er aber auch war. Er weckte Tote auf, reinigte Aussätzige, rettete Menschen aus den Fängen der Sünde und gab den Hoffnungslosen Hoffnung. Und Satan versuchte immer wieder ihn irgendwie zu stoppen. Aber die Bibel sagt, Jesus ging einfach durch die Menschenmenge durch und weg. Bestimmt dachte der Satan, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, ich kann ihn irgendwie nicht fassen. Er ist doch ein Mensch, aber klappt irgendwie nicht. Doch eines Tages wurde Jesus gefangen genommen. Und der Teufel dachte wahrscheinlich, seltsam, er läuft gar nicht weg. Jesus wurde ein Scheinprozess gemacht und gefoltert. Und der Satan dachte wahrscheinlich, jetzt läuft's aber richtig, so wie ich das haben möchte. Jesus wird nach Golgatha gebracht, wird gekreuzigt und stirbt. Und Satan dachte wahrscheinlich, ich habe gewonnen. Wenn der Satan gewusst hätte und bis zum Schluss alles verstanden hätte, hätte er den Herrn der Herrlichkeit nie ans Kreuz geschlagen, glaube ich. Nie so weit die Menschen geführt. Die Erlösung war ein Geheimnis Gottes, was ich glaube, der Satan gar nicht verstand. Er hatte keine Ahnung, was passieren würde. Er dachte, endlich habe ich ihn los, endlich habe ich gewonnen. Doch 3 Tage später sah es ganz anders aus. Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er hat den Teufel unter seine Füße getreten und nahm die Schlüssel des Todes und der Hölle an sich. Als Sieger stand er da. Ich glaube, der Teufel würde nie so weit das Ganze führen, wenn er wüsste, dass Jesus am Ende als Sieger steht. Ich glaube nicht. Jesus sagte, ich lebe in Ewigkeit und ich habe die Schlüssel. Alle Macht im Himmel und auf Erden gehört mir. Deswegen in meinem Namen geht in die Welt. Treibt böse Geister aus, sagt er, ordnet euch Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Es sind mehrere Aussagen, die Jesus sagt, die in der Bibel sind. Aufgrund dessen, wer Jesus ist und was er getan hat, sollte er in allen Dingen der Erste sein, das Haupt sein. Er sollte über allen stehen und ganz besonders über uns als seine Gemeinde. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde und sollte auch über deinem Leben das Haupt sein. Er sollte in allen Dingen ganz oben stehen. Kennt ihr noch diese Figur in Rio de Janeiro, die da steht? Jesus steht so ganz, ganz oben. Es wurde extra gebaut, dass Jesus über die ganze Stadt blickt. Und der Gedanke ist eigentlich echt wunderhübsch. Jesus steht über allen. Und wenn du irgendwas hast, blicke nach oben und nichts wird ihn verdecken. Kein Baum und kein Haus. Er steht ganz hoch über allem. Und genau so sollte es auch sein. Es ist schade, dass in den Gemeinden so oft über Dinge gestritten wird, über irgendwelche Ordnungen, über irgendwelche Sachen, aber so wenig über Jesus gesprochen wird. Wir sollen nicht wie die Gemeinde in Ephesus sein, wo Jesus sagt, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Jesus muss in allen Dingen der Erste sein, auch über deinem Leben, über dein persönlichen Leben, nicht nur über die Gemeinde hier. Ich glaube, das nutzt nichts, wenn wir über Jesus predigen, Lieder singen, aber zu Hause haben wir Jesus überhaupt nicht als den Ersten in unserem Leben. Oder nicht mal versuchen, diese Stellung ihm zu gönnen und ihn nach vorne zu stellen. Es geht über alles, über unsere Finanzen, über unser Leben. Jesus sagt, wo es euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ja? Was wir mit unserem Geld tun, zeigt, sagt einer Zeit ziemlich deutlich, wo Gott für uns steht. Darum sagt die Bibel, wir sollen ihn ehren, indem wir ihm als Ersten hinstellen und ihm Ehre geben. Mehr als alles andere will Gott dein Herz haben. Und wenn er unser Herz hat, kann er durch unser Herz und durch uns erstaunliche Dinge tun. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich habe die mal in der Bibelschule gehört. Ich weiß nicht, wer die mir erzählt hat. Ein Mann sagte zu seinen beiden Freunden, Gott kommt bei mir an erster Stelle. Gott, und er sagte auch, ich bete so, komm, Gott, komm bei meinem Geld an erster Stelle. Dann ziehe ich einen Kreis auf den Boden und werfe mein Geld in die Luft. Und alles, was in den Kreis fällt, gehört Gott. Alles, was außerhalb landet, gehört mir. Aber er warf sein Geld meistens so, dass es nicht in den Kreis landete. Der zweite sagte, ich mache es genau, aber andersrum. Ich ziehe einen Kreis und werfe das Geld in die Luft und alles, was außerhalb vom Kreis landet, das gehört alles Gott. Alles andere gehört mir. Aber meistens warf er das Geld so, dass es ja auf seinem Fleck landete. Aber der andere, der war ganz geistlich. Er hat gesagt, ich werfe das Geld in die Luft und sagt, Jesus, Gott, nimm alles. Und was auf den Boden landet, bleibt bei mir. Ja, so sehen wir das ab und zu. So geistlich sind wir ab und zu mit unserem Geld. Außerdem muss Jesus, wie gesagt, in unserem Leben persönlich an erster Stelle sein. Ich habe von einer Geschichte gehört, wo ein Pastor zu einer Frau ging. Sie war Christ und heiratete einen Ungläubigen und hatte nach einer Zeit Probleme bekommen. Und der Pastor war da und er fragte sie, hast du überhaupt davor mit Jesus darüber gesprochen? Als du diesen Mann zu dir nahmst. Weil es gab davor schon Probleme. Und sie sagte, nein. Warum nicht? Und die Antwort war so ehrlich. Sie sagte, wenn ich ihn frage, wird er mir antworten und ich will, glaube ich, gar nicht hören, was er sagen möchte. Ja, also daran zeigt sich, dass Gott oft bei manchen gar nicht an der ersten Stelle, weil es wird gar nicht gefragt. Es ist gar nicht so wichtig, was Gott davon hält. Ich muss doch glücklich werden. Aber Jesus muss in unseren Entscheidungen, in unserem Zeitplan, in unserem Geldbereich an erster Stelle stehen. Wir kommen zum dritten Punkt. Jesus ist der Sieger. Kolosser 2, Vers 13 bis 15. Dort steht, auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihn lebendig gemacht, dass er euch alle Übertretungen vergab, dadurch, dass er die gegen uns bestehenden Schuldbrief, welche durch Satzungen uns entgegen war, erlöschte und sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten auszog, stellte er sie öffentlich zur Schau und hat in ihm Triumph gegen sie gehalten. Jesus hat Gewalten und Mächte entwaffnet. Mit diesen Worten beschrieb Paulus gern die dämonischen Kräfte. In Epheserbrief, der eng mit Kolosser auch zusammenhing, heißt es in Kapitel 6, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich sage gleich noch etwas über diesen Vers und darüber, dass Jesus durch das, was er am Kreuz getan hat, diese Macht entwaffnet hatte. Doch schauen wir erstmal den Vers 14 ein, wo es steht, und das ist sehr, sehr wichtig, heute zu wissen, am Weihnachten auch, dass Jesus den Schuldbrief und Satzung, die gegen uns waren, auslöschte und ans Kreuz heftete. Das ist eigentlich eine sehr juristische Formulierung aus dem Schuldrecht. Sie beschreibt das juristische Dokument, in dem die Schulden eines Menschen festgehalten worden sind. Das hat Jesus weggenommen und ans Kreuz genagelt. Die Juden, die damals gelebt haben, haben das ziemlich gut verstanden, dieses Bild. Weil er so aus dem Rechtsbereich, aus Israel, aus der Zeit Israel kam. Wir lesen in Jesaja 40,2, dort wird gesagt, und da hilft uns dieses Wort, redet zum Herzen Jerusalems und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zwiefältiges, also Doppeltes, das habe ich wieder dazu getan, das steht bei manchen auch in der Bibel, empfangen hat für alle ihre Sünden. Also vielleicht anders, in einer anderen Übersetzung, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass seine Zwangsarbeit vollendet ist, dass seine Schuld abgetragen ist, denn er hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für seine Sünden. Wenn Gott uns zweimal für etwas bestrafen würde, würde ganz schön unfair sein. Also das ist damit nicht gemeint. Aber das heißt hier, deine Zwangsarbeit ist vollendet und das Doppelte hast du für deine Sünden empfangen. Das Wort Doppelte heißt zusammengefaltetes, zwiefältiges, also zusammenfalten steht dahinter. Das gleiche Wort taucht in 2. Mose 26 auf, wo es heißt, dass die Zeltdecke doppelt gelegt wird. Wenn jemand sich so verschuldet hat damals, dass er die Schuld nie wieder abtragen könnte, gab er eine Bankrottstellung an. Dann ging man zum Stadttor, wo die Ältesten der Gemeinde waren und die Geschäfte abwickelten. Dort wurde dieses Schriftstück des Bankrotts, das Dokument, das die betreffende Person hatte und wo die Schuld auch stand, an eine Säule geheftet. Das war das Prinzip einer öffentlichen Information. Und dieser Akt war die letzte Bitte um Erbarmen. Denn wenn die Schuld nicht bezahlen würde, wenn er die Schuld nicht bezahlen würde, müsste er ins Gefängnis, um das abzutragen. Aber vielleicht hatte noch jemand Erbarmen, hat diesen Schuldbrief gesehen und sagt, dafür will ich zahlen. Dafür will ich bezahlen. Dann nahmen die Ältesten diesen Schuldbrief und falteten es in der Mitte und hefteten es wieder an die Säule. Und mit diesem Umfalten und Heften zeigten sie, es ist getilgt. Es ist vorbei. Es ist abbezahlt. Es ist kein Geheimnis, dass die Menschheit geistlich bankrott ist. Wir haben nicht die Mittel, um die Schuld unserer Sünden abzubezahlen. Darum kommt doch Jesus auf diese Welt. Darum kann er doch nicht mehr zusehen. Und kommt aus der ganzen Herrlichkeit voller Barmherzigkeit und kümmert sich um dich und um mich. Er faltet unser Schuldschein, wie es da steht, und nagelt es ans Kreuz und wird selber genagelt und sagt, es ist vollbracht. Und das kommt so aus diesem juristischen, kaufmännischen und sagt, es ist bezahlt. Das ist das Ziel seines Kommens. Und das müssen wir in Christen auch leben, sehen und feiern heute. Das ist Barmherzigkeit, das ist Mitgefühl. Unsere Schuld ist bezahlt. Und gleichzeitig sozusagen in einem Doppelschlag entwaffnet er, wie es dort steht, die Gewalten und die Mächte. Öffentlich stellt er sie zur Schau. Öffentlich. Es geschieht nicht in einer verborgenen Ecke. Im Griechischen heißt es, oder es hat eine Nebenbedeutung von unerschrocken, von selbstbewusst und laut und nicht versteckt. Als Jesus von den Toten auferstand und die Mächte der Finsternis besiegte, stellte er sie öffentlich, wie die Bibel sagt, zur Schau. Der ganze Himmel konnte sehen und mit triumphieren. Das ist eine Anspielung auch auf so einen römischen Brauch, einen Triumphzug. Denn die Menschen, die zur Zeit der Bibel gelebt haben und in der Stadt Kolossee verstanden. Sie verstanden dieses Bild, was in ihrer Stadt auch oft war. Wenn ein römischer Feldherr gegen einen Feind Roms auszog und kämpfte und besiegte das Ganze, besiegte die feindliche Armee, dann zog er zurück nach Rom mit einer großen Parade durch alle Städte, die auf dem Weg dorthin lagerten oder waren. Da nahm er sich, oder das nannte man den Triumphzug. Der Feldherr ritt auf seinem Schlachtross sozusagen und in seiner Rüstung durch die Stadt und alle Kriegshelden mit ihm. Und alle Besiegten waren hinter ihm. Und schließlich ganz am Ende dieses Zuges kam der feindliche Feldherr oder der König, der besiegt worden war. Er war nackt sogar, gedemütigt und in Ketten, zur Schau gestellt. Und alle kamen und schauten sich das an und sagten, der bedrohte uns, der wollte uns das Leben nehmen. Er ist besiegt, er ist gedemütigt. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus alles entmachtete und alles zur Schau stellte, also diese böse Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Engel sich das anschauten und sagten, das ist der, der den Kindern Gottes so viel Schwierigkeiten bereitet? Das ist der, der als brüllender Löwe läuft? Du bist entmachtet, du bist besiegt. Denn Jesus Christus ist auferstanden. Und ja, es gibt einen geistlichen Kampf. Die Bibel sagt, dass es einen geistlichen Krieg gibt. Satan ist noch eine kleine Weile da, doch wir dürfen nicht vergessen, dass er ein besiegter Feind ist, Jesus Christus. Am Weihnachten dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus Christus auf die Welt kam und Satan wurde besiegt. Und das werden wir Ostern feiern. Wir werden uns daran erinnern. Darum sagt die Bibel, ordnet euch Gott unter, widersteht dem Teufel, dann wird er von euch fliehen. Darum sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht in meinen Namen. Und das dürfen wir als Christen niemals vergessen. Es gibt einen Feind, aber er ist schon lange besiegt. Und kurz der letzte Punkt. Jesus Christus, und jetzt wird es persönlich, er ist für dich da. Und das ist am Weihnachten so wichtig. Er ist nicht nur als kleines Baby gekommen, sondern er ist gekommen, er ist ein Sieger und er ist persönlich für dich da. Nicht als kleines Baby ist er für dich da. Soll da als Retter und Heiland dieser Welt. Und wir lesen in Kolosser 3, 10 bis 11, und den Neuen angezogen hat, der erneuert wird zur Erkenntnis nach der Bilde dessen, der ihn erschaffen hat. wo nicht ist Grieche und Jude, beschnitten oder unbeschnitten, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Wieder mal in allen. Dieser Jesus, der schon immer da war, der über allen steht und der als Sieger ist, der ist für dich heute da. Vielleicht denkst du, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er mich haben wollen würde, ob er meine kleinen Sorgen immer wieder haben wollen würde. Aber die Bibel sagt ja, er ist für dich da. Vielleicht sagst du, aber du weißt gar nicht, was ich so erlebe in meinem Alter. Stimmt, ich weiß es nicht, aber Jesus weiß es und er ist für dich da. Selbst wo du versagst und dein Gewissen dich plagt, Jesus ist für diese Sünden gestorben. Er ist für diese Sünden gekommen. Ganz gleich, ob du durch Tun oder Unterlassen gesündigt hast. Er ist für dich heute da. Gott liebt dich. Und er geht nicht, und es geht nicht um Rituale und Zeremonien. Es geht darum, dass du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben kannst und sollst. Darum geht es im Leben als Christ. Es geht nicht um äußerliche Regeln, die wir befolgen müssen, und um Normen, um Versuch, besser zu sein. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, auf dieser Erde auf etwas zu verzichten. Es geht darum, das Leben, das Gott in uns hineingelegt hat, nach außen wirken zu lassen. Das tun wir als Gemeinde, wenn wir gemeinsam beten und Gottes Wort hören. Und ist das ein wunderbares Leben als Christ? Es ist nicht immer einfach, aber es ist wunderbar. Jesus hat es so gesagt, wer bereit ist, sein Leben zu verlieren, um meinetwillen, wird es finden. Und hier geht es nicht um sein Leben wirklich zu lassen, sondern sein eigenes Ich aufzugeben und das wunderbare Leben anzunehmen. Wir werden herausfinden, was das Leben ausmacht, wenn wir Jesus annehmen. Dann gibt es nicht mehr schwarz oder weiß, sondern plötzlich wird alles bunt. Plötzlich wird alles schön. Plötzlich gehen alle Kerzen im Herzen an. Ach, was heißt Kerzen? Kronleuchter gehen an. Und es wird richtig warm, weil Jesus einzieht. Es ist wichtig, dass wir heute am Weihnachten Jesus genauso sehen, als ein Sieger, als einen, der persönlich für dich da ist, der auf diese Welt kam und am Kreuz starb. Er sah so aus, als ob alles verloren ist, aber er ist der Sieger und hat die Oberhand. Er sah so aus, als ob alles aus ist, aber er triumphierte am Ende. Die größte Niederlage hat der Satan empfangen. Und Jesus sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und genau diesen Jesus und genau in dieser ganzen Fülle der Perspektive müssen wir Weihnachten feiern. Dann geht's uns richtig gut. Dann sehen wir das ganze Bild, denn wir sind gesegnet worden, wir sind seine Kinder und dürfen Weihnachten mit einer viel größeren Perspektive sehen und feiern. Kein Baby, sondern triumphierter König. Jesus Christus sollte heute für dich der Ewige sein. Er sollte das Haupt deines Lebens sein, der Sieger sein und er verspricht dich, für dich da zu sein. Er verspricht, für dich da zu sein, für deine Probleme und für deine Kleinigkeiten und deine Sorgen. Und das sind feste Aussagen der Bibel, gar nicht an den Haaren herbeigezogen oder irgendwie gesehen. Nein, das kann man sich nicht wegdenken aus der Bibel, das kann man sich nicht wegerklären. Und wer es versucht, belügt sich selber und kennt die Wahrheit nicht. Jesus ist an der Macht und wenn wir unser Leben, auch als Christen, wenn wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen, dann wird er es verändern. Möge dieser Jesus, dieser Retter, dein Jesus sein heute, der gerne in dein Leben einzieht und gerne den Triumphzug auch in deinem Leben feiert. Und ich wünsche jedem Einzelnen, der heute einfach hier ist, heute gekommen ist, am zweiten Weihnachtstag, dass er sich auf diese Gemeinschaft vielleicht wieder mal voll und ganz einlässt. Voll und ganz. und die Freude am Herrn genießen kann, weil unser Heiland, Jesus Christus, der Sieger ist. Gott segne Sie dabei. Amen.